Herzlich willkommen zum Satzfang. Zuerst mal meinen herzlichen Dank an Vivasito und das JetzTV-Team, die das hier möglich machen, in dieser Form, die ich sehr gelungen finde. Ja. Gucken, ob ich hier. Aha, da ist die Übersicht. Ja. Mir geht's gut soweit. Ich habe nicht viel zu erzählen. Am besten, wenn Fragen schon sind, können wir damit loslegen schon. Ansonsten kann ich auch noch einen Moment still sein einfach.
Im Moment gibt es ein Hallo aus Berlin von Lichtsäule Herzensmensch. Hallo, guten Abend.
Ja, hallo, Lichtsäule. Herzensmensch. Herzlich willkommen. Ja, genau, das vielleicht noch ein von der Einführung am Anfang. Ich rufe ja immer gern zu Fragen auf und dieses Format jetzt so übers Internet macht es auch besser, wenn Fragen gestellt werden. So, wenn man jetzt in einem Raum zusammen ist, dann ist auch Stille sozusagen eine sehr mächtige Sache. Hier so übers Internet sind zu lange stille Phasen nicht so gut. Es geht bei den Fragenstellen eigentlich gar nicht so sehr um die Antworten, sondern eigentlich mehr darum, eine Verbindung herzustellen. Ja, also das ist so mehr das, weil die eigentliche Verwirklichung oder was man Erleuchtung nennt, findet ja nicht im Verstand statt. Ja, das ist keine Frage von Gedanken oder von Erkenntnissen. Ja, insofern ist der Begriff Selbsterkenntnis auch etwas irreführend, weil es keine Erkenntnis ist. Denn eine Erkenntnis hat der Verstand, aber die Wahrheit spielt sich auf einer, wie soll man sagen, auf der einzigen existenziellen Ebene ab, die es gibt. Ja, also es ist eine Existenz und die ist unvermeidlich. Ja, also wir sind, ohne es vermeiden zu können, dieses allumfassende Göttliche. Daraus sind wir gemacht. Alles, was wir sind, ist daraus, jeder Gedanke ist daraus, jedes Gefühl, jeder Körper, alles. Ja, es ist alles das eine und es ist existenziell, unvermeidlich. So, und Satan wollte mehr sein als jetzt nur Fragen stellen und beantworten. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich über jede Frage, weil, wie gesagt, es stellt die Verbindung her. Und ich kann dann auch sehen, so ja, ich kann dann einfach besser mich einfühlen. So. Ja, deswegen stell mir bitte viele Fragen, dann wird es gut. Ja.
Gibt es auch eine erste Frage im Chat von Christopher. Hi Jens, ich habe eine Frage. Oft höre ich von unserer wahren Natur oder dem Sein. Kannst du dazu etwas sagen?
Danke, Christopher, für die Frage. Ja, ich hatte es ja eben schon ein bisschen erwähnt, wie du auch sagst, das Sein. Ja, also das ist eine Dimension, das ist so, wie soll ich das ausdrücken? Es ist einfach unvermeidlich und unbedingt, ja, also bedingungslos. So, wir sind das immer, jederzeit, jeder ist das. Die ganze Zeit. So, und was passiert jetzt, wenn man sich identifiziert mit einer Person oder einem Körper oder wie auch immer, mit was auch immer? Man kann sich auch mit einer Idee identifizieren oder mit einem Konzept. So, ein Konzept, eine Identifikation ist eine Verhüllung dieser absoluten Existenz. Also so, als ob man über eine Lampe eine Decke rüberlegt. Ja, dann sieht man den Lichtschein der Lampe nicht mehr so. Also ist dann ziemlich dunkel, wenn die Decke lichtdicht ist, ja. Und trotzdem leuchtet die Lampe aber noch unter der Decke. So, und also das Genießen dass das so durchdringt durch den Körper, durch die Person, das Absolute. Ja, das wird verhindert durch die Identifikation mit dem entsprechenden, womit man sich eben identifiziert. Meistens ist es der eigene Körper. Und das ist so, man könnte sagen, es ist, um das jetzt wirklich in voller also voll genießen zu können, muss man die Identifikationen, die möglich sind, durchschauen. Also die muss man sozusagen erkennen, dass man das nicht ist. Also es geht eher beim Erwachen und bei Erleuchtung eher um das Realisieren, dass man nichts Bestimmtes ist, dass man eben kein Teil von dem Ganzen ist, dass man nicht etwas Bestimmtes ist. Und in dem Moment, wo ich mich nicht mehr identifiziere, wo ich einfach jetzt mal nicht dieses Greifen mache, das ist so ein geistiges Greifen, ja, diese Identifikation, hat das früher mal so erlebt, das ist so ein ständiges Klammern am Ich, an diesem Ich-Gedanken. Und da hängen wir fest dann. Also das einzig Unechte ist die Identifikation. Das ist genau andersrum. Die Erleuchtung muss nicht realisiert werden, sondern eher so, dass eher die Identifikation ja irgendwie irgendwann losgelassen wird, durchschaut wird. Das ist das, was passiert am Ende. Und in dem Moment, wo ich mich nicht mehr mit irgendwas Bestimmtem identifiziere, das ist ein bisschen tiefer als nur die Gedankenebene, das ist auch man könnte sagen, so die Gefühlsebene, wo das alles wenn das losgelassen ist, transzendiert ist, dann bin ich auf einmal alles. Ja, das ist wirklich, man erlebt sich dann als buchstäblich alles. Und das ist natürlich auch das ist sehr subtil, ja, das ist jetzt nicht so, dass, das ist nicht so spektakulär, dass man jetzt nicht mehr lebensfähig wäre oder so, sondern das ist sehr subtil, aber ganz klar, dass man sich überall selber sieht. Ja, also egal in welcher Form. So, das ist dann die direkte Auswirkung. Und dann plötzlich wird einem klar, dass man das schon immer gewesen ist. Ja, man ist das schon immer gewesen. Und man kann es gar nicht, verlieren. Das ist das Verrückte daran. Also die gute Nachricht ist, dass man es schon ist, was man sucht. Ja, also wenn man jetzt auf der Suche ist nach Erleuchtung oder nach Selbsterkenntnis, Selbstverwirklichung, Erwachen, dann ist die gute Nachricht auf jeden Fall, du bist es im Prinzip schon, du kannst es nur noch nicht genießen, wenn du noch identifiziert bist mit dem Körper und der Person oder wie auch immer. Das ist, sagt sich so relativ leicht, hat bei mir aber extrem lange gedauert, bis das endlich durch einen Akt der Gnade, könnte man fast sagen, verschwand auf einmal.
Ich lese weiter vor, Jens, ja?
Gerne.
Fukumoni schreibt, guten Abend. Und Christopher fragt noch, kannst du noch etwas zur Bedeutung des Herzens beim Erwachen bei der Erleuchtung erzählen?
Ja, gerne, Christopher. Ja, wenn ich jetzt von Herz spreche, und so sicherlich ist auch die Frage so gemeint, dann ist damit nicht das organische Herz natürlich gemeint, sondern das spirituelle Herz. Und das ist, man könnte sagen, es ist ein Begriff oder ein Konzept, vom Selbst, ja, vom absoluten Selbst. Das spirituelle Herz ist nicht begrenzt auf irgendwas. Es ist bedingungslos frei, unbegrenzt. So, und es hat, man könnte sagen, im menschlichen Körper so eine Art Resonanzstelle. Ja, und das ist im Herzzentrum. Ja, es ist ein bisschen auf der rechten Seite gegenüber vom physischen Herz. Ja, da sitzt das spirituelle Herz. Da kann man so, wenn man jetzt so mit dem Körper arbeiten möchte, kann man die Aufmerksamkeit auf die Brust, auf die rechte Seite der Brust richten und da mal hinfühlen. Ja, das ist, man sagt, da wohnt der Satguru, der innere Guru. Ja, oder man könnte auch sagen, das Selbst, ja, Gott wohnt im eigenen Herzen. So hat es Ramana Maharshi beschrieben und so, muss ich sagen, habe ich es auch für mich realisiert. Ja, das ist tatsächlich so, dass, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich lebe eigentlich heute sehr so aus der Brust aus, könnte ich sagen. Ich bin hier sehr in der Mitte eigentlich immer. So, das, was hier oben läuft, ist eigentlich nicht so wichtig. So, das Entscheidende ist, wenn es sich hier gut anfühlt, in der Mitte, dann ist es gut. So, wenn es sich hier nicht gut anfühlt, ist es nicht. Das ist mit dem spirituellen Herzen gemeint. Das ist aber nicht, wie gesagt, es ist nicht zeitlich und nicht räumlich begrenzt. Also es ist letztlich ein anderes Wort für Gott auch. Oder für das Selbst. Das absolute Selbst. Ja, wenn noch mehr ist, dann kann es weitergehen. Jetzt noch mehr sind.
Ja, da ist gerade eine Frage reingekommen von Dougie Jones. Wenn ich im Flow bin, ist die Identifikation weg. Sehe mich aber nicht in allem. Bin halt nur weg. Im Flow des Seins. Durch Malen, Klettern, Rennen und was sonst auch immer.
Ja, danke für den Beitrag. Die Beobachtung habe ich auch gemacht. Damit, man könnte sagen, damit fängt es an, könnte man sagen. So die Identifikation ist dann zeitweilig quasi außer Kraft gesetzt, könnte man sagen, oder inaktiv. So, und das ist aber noch latent vorhanden dann. Deswegen kommt es wahrscheinlich nicht zu dem, obwohl, wenn man jetzt im Flow ist, sag ich mal, wo man so völlig dann ist man ja weder in der Einheit noch in der Dualität. Im Grunde ist das schon so eine Art Vorgefühl von dem Eigentlichen. Deswegen suchen das ja auch so viele Menschen. Ne? Deswegen joggen viele, weil man da irgendwann reinkommt. Man kommt in so eine Phase, wo man dann überhaupt nicht mehr denkt und einfach nur noch läuft zum Beispiel. Ne? Oder auch andere Dinge. Es gibt so viele Möglichkeiten, da in so einen Flow zu kommen. Und das ist tatsächlich so, dass dann, das ist eigentlich der ein Zustand ohne Identifikation vorübergehend, ja. Das berichten auch viele, die so Phasen auch auf andere Weise so erleben, bei der Meditation zum Beispiel oder so. Das fängt damit an, dass es zeitweilig so einfach mal abgeschaltet wird und dann lernt man das kennen, so nach und nach. Und dieses langsame Kennenlernen von diesem identifikationslosen Zustand ist auch wichtig, denn wenn man das so, als ich das erste Mal 1988 erleben durfte, da hat es mich ganz schön umgehauen. Also da kommen dann auch schnell mal Todesängste auf, weil das einfach gewaltig ist. Also in seiner letzten Konsequenz. Also es war jetzt nicht so ein Flow-Zustand, den ich da erlebt habe, sondern es war eigentlich ein ekstatischer Traum. Aber es ist im Grunde egal, wo es passiert, ja. Und es ist einfach für den Mind, für den Verstand ist es einfach hammerhart. Also auch kann auch sehr leicht Ängste auslösen. So. Und deswegen ist es so, dass auf dem spirituellen Weg das langsam intensiver wird. So, man lernt es kennen, man merkt, hey, das ist ja gar nicht schlimm, das ist ja sogar schön, so der Flow ist schön, ja, also dieses einfach nicht da sein, das ist in gewisser Weise ein Nicht-Dasein. So. Und das mag dann noch so, also bei vielen ist das switcht das dann noch so hin und her eine Weile, das kann dann ein paar Jahre so hin und her switchen noch. Oder auch länger, kann auch Jahrzehnte sein. Aber das Gute ist, man muss sich da gar keine Sorgen machen, weil das Ende ist eigentlich sowieso klar. Denn das Ende ist eigentlich immer der physische Tod. Und da spätestens wird jede Identifikation abgelegt. Ja, da bist du, im Tod bist du einfach die absolute Wahrheit wieder, wie du immer warst. So. Also im Tod bleibt eigentlich nur das, was wirklich, was du wirklich bist, was existiert. Also es ist eben so, das eine ist eben diese, was wir im Mind erleben, ja, also diese Welt, wenn wir wach sind, dann erleben wir diese Welt, ja. Das ist die Mind-Ebene so. Und diese Mind-Ebene, die hat eigentlich überhaupt nichts mit der eigentlichen Wahrheit, mit der eigentlichen Existenz, die wir sind, zu tun. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist ein Teil davon. Die Mind-Ebene ist ein Teil des Ganzen. Ja, aber nur so, das ist mehr so wie so ein Film in einem Film, könnte man sagen. Also, deswegen ist das so, ich möchte immer so, am liebsten würde ich immer allen Leuten sagen, macht euch keine Sorgen, ihr seid gerettet, ja, ihr seid alle Gott, ihr seid alle sicher, ihr seid alle safe. Es kann euch nichts passieren, ja. Ist egal was, auch wenn das Leben so physisch irgendwie ganz schlimm läuft und Schmerzen und Krieg und Tod und was weiß ich passiert, es kann am Ende nichts schiefgehen. Ja, es ist perfekt. Es ist perfekt. Es ist eine perfekte, diese Welt ist eine perfekte Illusion. Ja, die ist so perfekt, dass sie von der Wahrheit, dass sie eins mit der Wahrheit auch ist am Ende. Also das ist so das Verrückteste, ne? dass die Welt, das Universum ist die Wahrheit am Ende, ja, ist die absolute Wahrheit. Aber nicht ein Teil davon. Ja, also ein Teil davon ist Teil der Illusion, ja. Aber das Ganze ist die Wahrheit sozusagen. Oder man könnte sagen, das, was das alles hervorgebracht hat. So, ja, und diese absolute Ebene, dieses Absolute, das Selbst, Gott, die Wahrheit, ist unverlierbar, es ist bedingungslos. Ja? Dieses Wort, wenn man das ein bisschen versteht, dieses Wort, dann kriegt man vielleicht ein Gefühl, was ich meine. Ja? Bedingungslos. Bedingungslos. Ja, das ist einfach. Wir sind es und wir können es nie verlieren. Und im Grunde ist dieses Leben so, dass wir uns hier, dass Gott sich vielleicht in gewissen Übermut hier reingeschmissen hat und gesagt hat, so, jetzt will ich mal so ein Mensch sein. Ja, und dann plötzlich, schwupps, gab es dann über 8 Milliarden auf einmal. Und noch etliche Milliarden Tiere und ich hoffe, dass es nicht viel weniger werden. Hoffentlich kriegen wir die Kurve. Na gut.
Christopher fragt weiter, wann beginnt für dich Erleuchtung? Gibt es da so eine Art von gradueller Steigerung?
Danke, Christopher. Das ist eine sehr gute Frage. Also da kann ich nur wirklich von meinem Weg sprechen, wie ich das erlebt habe. Und ich muss sagen, ich habe im Jahr 1988 eine Initiation erlebt mit einem Guru. Und seitdem bin ich also intensivst auf der Suche nach Erleuchtung immer gewesen. Also seit 1988. Dann hat es bis letztes Jahr gedauert, bis 2022, also 34 Jahre, hat das gedauert, bis ich mir sicher war, das ist Erleuchtung. Ja, also das, was sich da sozusagen manifestiert hat, es hat sich nicht manifestiert, weil es schon vorher gewesen ist. Ja, aber der letzte Ego-Schleier ist da weggefallen. Ja, und ich kann nur ab davon Erleuchtung sprechen, wo man bedingungslos, wo das einfach klar ist, dass es auch keinen Gedanken mehr braucht, dass man das ist, das Absolute, ja, dass man, und das ist dann wirklich so ein Wiedererkennen, man erkennt sich plötzlich in allem wieder, man sieht sich, ich sehe mich in meinem Smartphone, ja, ich sehe mich hier in meiner Wohnung, das ist überall, ja, es ist so, als ob das mein ganzer Körper wäre hier, die ganze Welt ist mein Körper, so fühlt sich das an, natürlich nicht nervlich, neuronal, sinnlich, so nicht. Also ich habe schon hier so ein Wahrnehmungszentrum, ja, wie alle Menschen. Aber vom Bewusstsein her, ja, es ist alles im Bewusstsein. Und dadurch, dass es alles eins im Bewusstsein irgendwie ist, alles gleichermaßen im Bewusstsein ist, vielleicht ist es so, dass die Wahrnehmung ist ja im Bewusstsein, ja. Also die Welt erscheint im Bewusstsein. Und da ist es irgendwie, ich weiß auch nicht, warum das so ein krasser Unterschied seit letztem Jahr ist. Und ich habe davor schon so Stufen erlebt auf meinem Weg, wo nach und nach, würde ich sagen, meine Ego-Identifikation sich erweitert hat. Ja, also ich fing 1988 war ich noch ein ganz normaler, grobstofflicher Körper, voll identifiziert mit dem grobstofflichen physischen Körper. Dann im Jahr 2000 war ich dann plötzlich nicht nur der Körper, sondern auch noch irgendwie einfach das Bewusstsein, in dem er aufgetaucht ist. Wobei das noch begrenzt war aufs also aufs Wachbewusstsein. Und ich habe dann noch mich immer unterbrochen gefühlt vom Schlaf, vom Tiefschlaf. So. Und dann im Jahr 2012 war dieses Gefühl, vom Tiefschlaf unterbrochen zu sein, auch noch weg. Sodass ich so eine Art, ab da war das so ein konstantes Gewahren eigentlich. Wo einfach kein, wo ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Nachmittagsschläfchen gemacht habe, so ein kurzes Schläfchen, wo man jetzt nicht genau weiß, wie viel Zeit, wenn man jetzt nicht gleich auf die Uhr guckt, dann weiß ich immer nicht, ich kann das immer nicht sagen, ob ich geschlafen habe oder nicht. Das kann ich so vom Gefühl her nicht feststellen. Weil ich kein Gefühl habe von an aus, also das ist nicht mehr an aus, ja. So. Und da war aber noch diese Zeugenidentifikation. Und dann habe ich mich noch bis zum 10 Jahre noch mit dieser Zeugenidentifikation rumgeschlagen. Mehr oder weniger habe da schon einen Satz angegeben in der Zeit auch, wie man ja mitgekriegt hat, 2014 besonders. Und habe da auch immer mal wieder Phasen gehabt, wo ich dann geglaubt habe, das ist es jetzt, das ist die Erleuchtung, das muss es doch sein, so ungefähr. Und erst als diese letzte Zeugenidentifikation sich auch noch durch einen Akt der Gnade, weiß ich auch nicht, aufgelöst hat oder wie man das auch immer nennen soll, verschwand oder erst ab da kann ich sagen, es ist klar. Ich bin das. Ja. Und das merkt man auch so, ich merke es immer so, welche Slogans oder Sätze mich so ansprechen. Ne? Früher konnte ich mit dem Satz so Tat Tvam Asi, das bist du, ja, was ja heißt, das Göttliche bist du, ja, Tat Tvam Asi, da konnte ich früher nicht so viel mit anfangen. Jetzt ist es so mein Hauptslogan eigentlich. Weil ich das, ich lebe das. Ja, ich lebe das und das ist die Botschaft, ja, die ich jedem sagen kann. Das, was du suchst, bist du. Bist du bereits, ja. Und das meinen diese genialen Worte. Und vor allen Dingen ist auch dieses, das bist du, also nicht, kann ja auch sagen, ich bin das. Das, klar, ne, so. Aber dieses Ich ist ja gar nicht so im Sinne einer Begrenzung, da, ja. So ist, ich kann nur sagen, dass alles, was hier zu mir gehört, das komplett ist. Aber nicht nur das, sondern alles andere auch. Und dieses Geniale an dem Das bist du, ist gleichzeitig der Verweis, dass ich mich auch selbst im Außen sehen muss, sozusagen. Also wenn, ich nehme das direkt wahr, dass du das bist. So, ja, du bist Gott. Ich nehme es direkt wahr. So, das sagt dieses, das bist du. Und viele sagen, ich bin das und ja, ich habe das realisiert. Und wenn dann aber das nicht da ist, dass es auch alles andere ist, wenn das Bewusstsein fehlt, dass das überall ist, dass man das alles ist, dann ist es eben doch, dann ist man vermutlich noch in irgendeiner Identifikation gefangen. Also ich kann nur sagen, von der Definition her, für mich ist Erleuchtung und auch vom Erleben, wie ich es erlebt habe, ist das Ende jeder Identifikation. Das ist Erleuchtung. Und das ist für den Mind, für das, was dann noch an Gedankenprozessen da abläuft, schon hammerhart. Also, und auch diese Ziellosigkeit ist schon, muss man erstmal mit klarkommen, so dass da einfach überhaupt kein Ziel mehr ist. Dann, es gibt nichts mehr zu erreichen, nichts zu finden, nichts zu. Im Grunde wäre es auch völlig okay, wenn ich jetzt hier auf einmal umkippe und mit dem Herz ins Takt und tot bin. Das wär, ja, es wird wirklich nicht kratzen. Ich bin okay damit. So, es kann sofort zu Ende sein. Ich habe keine Todesangst und ich bevorzuge weder das Leben noch den Tod. Also da ist keine Präferenz mehr. Sondern das ist für mich gleichwertig und da ist eher so eine Neugier mittlerweile jetzt da, so, dass ich auf den Tod eher neugierig bin. Das ist der letzte große Trip, hat mal einer gesagt. Ich weiß nicht, wer das war. Irgendein Guru hat mal gesagt, als er nach dem Tod gefragt wurde, das ist für ihn der letzte große Trip. Da freut er sich schon drauf. Gut, ja. Sonst noch weitere Fragen?
Ja, Dougie Jones schreibt, letztes Mal unterstellst du Gott auch eine Absicht. Das kann ich nicht glauben.
Dougie Jones? Ja, das habe ich nicht verstanden. Letztes Mal? Lass es nochmal vorlesen.
Dass du, Ja, letztes Mal unterstelltest du Gott auch eine Absicht. Das kann ich nicht glauben.
Einen letzten Satz sagen, oder wie ist das gemeint?
Ich glaube schon.
Okay, das ist jetzt schon ein bisschen her. 2 Monate fast, glaube ich. Ja, weiß ich nicht. Also ich spekuliere da immer sozusagen, nicht? Also über eine Absicht. Ich kann nur von meinem Gefühl her ist so, da ist dieses warum nicht? Warum, also dieses, ist immer die Frage, warum das ganze Universum, warum ist das alles, ja? Warum, hätte auch nicht sein können. Gott ist ja auch so da, sozusagen, ja. Also, eine Absicht würde ich das nicht nennen. Ich würde das eher so eine Art Übermut oder so eine Art, das ist was, ich glaube, das passen hier in Worte so. Also eine Absicht, die man da formulieren kann, weiß ich nicht, das kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich sowas gesagt habe. Eigentlich kann es keine Absicht geben. Das Absolute wird ja durch die Schöpfung nicht besser. Ja, es wird weder mehr noch weniger. Das ist der Punkt. Ja, also warum sollte man da eine Absicht haben irgendwie? Ich kann nur sagen, ich habe keine. Ich habe weder die Absicht, irgendwie steinalt zu werden, total alt zu werden, noch habe ich die Absicht, morgen zu sterben. Also da ist keine Absicht, überhaupt nichts. Das Einzige, was mich da jetzt noch motiviert, ist einfach die Liebe so und das Dasein. Dass ich bin einfach da und bin voller Liebe für alles und bin guter Dinge und so. Und dann, ja, man könnte sagen, ich mache das Beste draus, aber das ist eigentlich keine Absicht. So, das ist einfach mehr so ein Fließen lassen. Und am besten fließt es, wenn man da gar nicht groß, wenn man es einfach fließen lässt, ohne was zu wollen. Da müsstest du mir, Daniel Jones, da müsstest du mir schon genau sagen nochmal, was ich da gesagt habe, also weil ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern.
Dougie Jones schreibt dazu noch was, und zwar heute auch, er will sich erfahren und so weiter, habe deinen Wortlaut vergessen.
Ah, sowas, ja. Ja, das ist so spekuliert. Also das ist aus dem Mind jetzt. Das bitte nicht so ernst nehmen. Das sind so meine Gedanken dazu. Und Gedanken bedeuten aber eigentlich nichts. So, ich weiß schon, dass, ja, das kann sein, dass ich das so gesagt habe in der Art. Ja, ich meine, wie gesagt, Gott wird durch die Schöpfung weder mehr noch weniger. So, ja, also es ist ein Spiel, bei dem man nichts gewinnt, letztlich aber auch nichts verliert. Da ist es, vielleicht ist es so eine ähnliche Motivation wie wir, wenn wir jetzt so spielen. Wieso? Wenn wir jetzt spielen, das ist so der Punkt. Ein Spiel zu machen, das bringt ja auch nichts. Es sei denn, man spielt jetzt um Geld. Lassen wir das mal weg, sowas, ja. Sondern wenn man jetzt einfach nur das Spiel um der Unterhaltung willen spielt, ja, da ist ja auch nicht, dass ich da was erreichen würde, das hatte ich. Das ist so das Große. Ich bitte da auch ein bisschen um Nachsicht, weil das einfach wahnsinnig schwer überhaupt in Worte zu fassen ist, dieses Ganze, das auszudrücken, so dieses innere Erleben, das ist unglaublich schwer.
Dougie Jones möchte noch wissen, fühlst du Erdbeben etc., weil du so verbunden bist?
Also so ist das nicht. Das hatte ich auch vorhin versucht zu erklären. Das ist keine sensorische Einheit. So ist das nicht. Das Universum ist zwar in gewisser Weise mein Körper, wenn es denn erscheint, dann ist es in mir, ja, so wie es erscheint. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie da, was weiß ich, so ist das nicht. Von dem Erdbeben habe ich auch nur über die Nachrichten erfahren. Ich habe manchmal so, was ich manchmal habe, ist so eine Intuition, dass ich so das Gefühl habe, bald passiert was Schlimmes oder so. Das trifft ab und zu auch mal zu dann. Das habe ich manchmal, aber in dem Fall hatte ich das noch nicht mal. Das ist eben was man sich nicht vorstellen kann, weil die Einheit auf einer Ebene ist, die nicht dualistisch ist. Ja, es ist ein, in der Dualität kann man das nicht verstehen. Das kann man dual, wir können ja nur, der Mind ist immer dual und deswegen kann man das auch nicht verstehen. Aber wir sind es. Und das wird, sobald diese Ablenkung der Identifikation, das ist ja wie nur eine Ablenkung, wie so eine Hypnose, sobald diese Hypnose wegfällt, bin ich ganz natürlich das, was ich schon immer gewesen bin. Und das gilt für jeden. Also deswegen ist jeder, jeder ist gerettet, jeder ist gleichwertig, gleich gut. Ja, da ist, niemand ist besser als der andere. In der Non-Dualität ist alles absolut gleichwertig und gleichgöttlich. Und die wahre Natur, die wir alle sind, ist sogar noch jenseits von Non-Dualität und Dualität. Weil das sind ja noch so Gegensatzpaare. Nicht? Also duales Erleben gibt es gibt non-duales Erleben. Aber das, was wir wirklich sind, ist das, was Non-Dualität erlebt und das, was Dualität erlebt. Aber selbst ist es weder das noch, weder dies noch das. Ja, daher kommt ja dieses Neti-Neti, ja. Weder, lange mal nicht dies, nicht dies. Ja, nicht dies, nicht das. Ja. Die Wahrheit ist sozusagen jenseits von allem komplett. Jenseits und diesseits, ja, und in allem und durch allem, durch alles und
Christopher möchte wissen, gibt es irgendeine Praktik, die du vollziehst?
Ja. Also ich habe so verschiedene, mein Weg setzt sich eigentlich aus verschiedenen Elementen zusammen. Und das war zum einen so eine Art Bhakti-Yoga, also mit einem Guru, also dass ich einen spirituellen Lehrer hatte, den ich sehr geliebt habe immer und auch immer noch liebe. Und das ist so das eine. Ich habe das mal Guru-Yoga auch genannt an anderer Stelle. Das ist eigentlich so dieses, das ist aber mehr so Richtung Bhakti-Yoga. Und später im 1998 kam dann noch Advaita Vedanta dazu. Das habe ich so über Bücher und dann später auch über Videos habe ich mich sehr mit beschäftigt, sehr viel beschäftigt auch. Und dann habe ich eine sehr starke tantrische Ader und auch eine tantrische Praxis gehabt jetzt in den letzten Jahren. Sehr viel übers Musik hören, über psychedelische Substanzen, die ich konsumiert habe. Und das ist so dieser tantrische Weg. Das ist auch noch ein großer, also ich habe im Grunde so drei große Bereiche, kann man sagen, gehabt. Ja. Und das Tantrische, das praktiziere ich auch immer. So, das andere ist so ein bisschen, das ist jetzt, also vom Konzept her beschäftige ich mich jetzt nicht mehr so mit Advaita Vedanta, sondern ich genieße eigentlich eher so, Schöpfungen, die aus diesem non-dualen Geist entstanden sind, zum Beispiel wie die Avadhuta Gita oder Ashtavakra Gita, vielleicht kennen das auch ein paar Leute. Und diese genialen non-dualen Zeugnisse von non-dualem Erleben sind sowas von inspirierend. Und das ist immer so, als ich früher die Ashtavakra Gita gelesen habe oder gehört habe, auch man kann die auch vertont hören, da war das dann so, dass es so Passagen gab, die ich noch nicht so verstanden habe, einfach die mir irgendwie fremd waren. Und wo ich merkte, da bin ich irgendwie auch nicht. Und jetzt, wenn ich jetzt die Ashtavakra Gita, kann ich von Anfang bis Ende, ich kann alles genau, ich weiß es jetzt, das ist alles klar. Das ist alles so. Ja. Und dann habe ich manchmal nur das Gefühl, mein Gott, warum habe ich das denn früher nicht? Ich begreife das gar nicht mehr, warum ich das früher irgendwie nicht. Es ist so, es ist genauso, wie es in diesen genialen Werken beschrieben ist. Ja, das ist im Großen und Ganzen eigentlich so die Praxis.
Strange Bob möchte wissen, sind wir quasi das, was vor dem Urknall ist?
SpongeBob oder?
Strange Bob.
Strange Bob, okay. Ja, danke, danke für die Frage. Ja, ganz genau. Wir sind aber auch das, was jetzt während des Universums sozusagen, wir sind das, Wir sind das Zeitlose, ja? Also Zeitlosigkeit. Was bedeutet Zeitlosigkeit? Zeit ist eine abgeleitete Größe. Zeit ist keine Größe an sich. Ja, also Zeit ist nicht wie in einer, also kann man darstellen mit einer Sanduhr, die, wo der Sand runterläuft, so. Aber was ist denn Zeit? Zeit, also ohne Raum gäbe es keine Zeit. Ja. Also Raumzeit sagt man auch, das gehört unmittelbar zusammen. Und es sind beides keine absoluten Größen. Ja, also im Grunde beides Illusionen, kann man sagen. Und wenn Zeit und Raum Illusion sind, dann sind wir vor, während und nach dem Universum. Das eine. Wir sind das immer, ja, genau. Und das Universum ist einfach mehr so wie so ein gigantischer Traum, der stattfindet, so. Und wenn der Traum ausgeträumt ist, dann kommt vielleicht ein neuer oder auch nicht. Keine Ahnung. Mal sehen.
Und Dagi Jones schreibt, wähle deine Worte sorgfältig. Wir sind dumme Menschen und saugen wie ein Schwamm. Haha, danke Jens.
Ja, das mit den Worten ist immer so ein Spiel. Ja. Die können leicht missverstanden werden. Das ist richtig. Ja, bei mir ist es eigentlich so, dass ich da nicht mehr denke jetzt so, ne? Ich spreche einfach. So, das kommt einfach so spontan aus mir raus. So, wenn ich da lange nachdenken würde, dann wäre das kein Satz für mich. So.
Jens, kannst du mal was zum Thema Wahrhaftigkeit sagen? Das ist gerade etwas, mit dem ich mich befasse. Was ist das so aus deiner Sicht, einmal aus der spirituellen Sicht und für dich als Mensch? Was bedeutet Wahrhaftigkeit in diesem Prozess?
Mhm. Ja, danke. Das ist auch ein sehr schönes Thema. Ja, wie der Name sagt, wahrhaftig, ja, also man haftet am Wahren. Ja, das fing bei mir so dann mit an, dass ich merkte, wie segensreich das eigentlich ist, als ich im Jahr 1988, so, das war so eine Idee von meinem Guru damals, über so ein Buch habe ich das mitgekriegt. Da wurde angeregt, dass man sich eine Tugend aussucht, was man möglichst einhalten will, das ganze Leben lang. Und da habe ich mir ausgesucht, und das macht man dann mit so einem Gelübde, also dass man sagt, ich möchte eben, was weiß ich, nie wieder lügen. So, das habe ich mir damals ausgesucht. Das habe ich natürlich nicht eingehalten. Das ist auch nicht so, man darf das nicht so starr sehen. Aber da habe ich einfach angefangen, immer mehr die Auswirkung von Ehrlichkeit zu positiv zu erleben. Eigentlich immer, auch in kritischen Situationen. Also. Und ich bin über dieses möglichst viel die Wahrheit sagen, bin ich zu einer, auch gefühlt, zu einer Authentizität gekommen über die Jahre. Das ist so ein Prozess, wo man so langsam immer mehr das Wahre schätzt. Ja, auch das im Relativen. Es ist ja, wenn ich jetzt von Wahrheit sprechen will, dann bezieht sich das ja auf das duale Erleben. Ja, das ist ja letztlich alles in einem Traum. Aber, da fängt es schon an. Ja, und, Wahrhaftigkeit später dann, wenn man nur noch das ist, was man schon immer war, sage ich mal. Ja, also dann ist man automatisch immer wahrhaft und kann man gar nicht mehr. Man kann eigentlich dann nicht mehr unauthentisch sein. Es geht überhaupt nicht. Ja, weil ja keine, es ist keine Identifikation mehr da, die das beeinflussen könnte, die da irgendwie reinfunken könnte. Und Wahrhaftigkeit, also auf Wahrhaftigkeit zu achten oder sich dafür dafür zu öffnen, ist absolut ein super Weg, weil letztlich geht es ja um Illusion und Transzendenz oder Loslassen Durchschauen der Illusion am Ende. Wobei das Durchschauen, das ist eben nicht so eine Sache vom Mind. Also das nützt, man erkennt es mit dem Mind meistens viel eher so theoretisch, aber das ist ja nur konzeptuell. Das ist dann noch nicht, das schafft, also in dem Moment, wo ich erkenne, dass mein Ich-Gefühl höchstwahrscheinlich nicht die Wahrheit ist, weil es ja auch nur im Wachzustand da ist, ja, da ist es noch nicht verschwunden. Oder noch nicht, wie soll man das ausdrücken, es ist noch nicht transzendiert. Deswegen, das ist so ein Reifeprozess dann, wo mit der Zeit dann, ja, was denn am Ende einfach so, da fällt das Ding vom Baum wie ein Apfel, so. Ich kann natürlich jetzt nicht sagen, nicht behaupten, Wahrhaftigkeit oder so führt jetzt irgendwie zur Erkenntnis, aber es ist sicherlich ein Hilfsmittel. Es ist sicherlich, ja, hilfreich, möglichst bei der Wahrheit zu bleiben. Genau, das wollte ich noch sagen, weil man eben die gefährlichsten Lügen, die man erzählt, das sind die Lügen, die man sich selber erzählt. Ja, das sind die, das die Urlüge davon ist, ich bin dieser Mensch, ich bin die Person, ich bin der Jens. Das ist die Urlüge sozusagen. Ja, da fängt das an. Und um diese große Wurzellüge sozusagen zu durchschauen, fange ich an, einfach meinen ganzen Mind sozusagen, mein Fühlen, mein Denken und Fühlen umzustellen auf Fokus Wahrheit. Ja. Und dadurch, ja, weiß ich nicht, verursacht man das nicht, kann man nicht sagen, nein, das wird nicht dadurch verursacht, aber es ist sicherlich hilfreich. Also bei mir war es jedenfalls so, ein Teil des Weges auch, dass ich ich habe es einfach wertschätzen gelernt, auch weil ich die Reaktion der Umwelt auch, die waren immer sehr positiv. Und ja, im absoluten Sinn gesehen ist es alles wahrhaftig, ne? Also alles, komplett alles. Auch die Egos sind wahrhaftig. Nur ich kann es dann vom Ego aus nicht sehen. Ja, ich kann es nicht genießen. Aber so in der Existenz ist alles absolut wahrhaftig.
Christopher möchte wissen, gibt es eine psychedelische Substanz, die deinen Weg geformt hat?
Ja, danke Christopher für die Frage, aber da kann ich leider ich kann nur sagen, ja, es ist nicht nur eine, aber die haben das nicht verursacht. Ja, also es gibt keine Droge, die einen zur Erleuchtung bringt, ja, unmöglich. Also ich habe, sagen wir mal so, ich habe über die Jahre durch Ekstasen, durch spirituelle Ekstasen, die kann man auslösen durch Tantra, durch Musik hören, durch psychedelische Drogen. Ja, aber das ist eben nur der Auslöser. Ich habe das quasi so durchlöchert, meine Identifikation, dass es irgendwann immer, ich weiß nicht, die war dann, irgendwann ist das Ding dann, hat zu viele Löcher gehabt, offenbar. Ja, aber ich kann da leider keine Werbung für machen, weil das ist ein gefährlicher Weg, ja. Also muss ich dazu immer sagen. Und man sollte das auf gar keinen Fall alleine machen. Und es sollte auch in einen spirituellen Kontext eingebettet sein. Also nicht da irgendwie so, also es ist wirklich wichtig, dass das Hand und Fuß hat. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für Kundalini-Yoga. Ja, Kundalini-Yoga ist auch eine sehr effektive Ekstase-Technik, wo ich also durch Meditationstechniken da erreichen kann, dass diese Schlangenkraft, die im Wurzelchakra liegt, dass sie plötzlich hochschießt. Ja, und das kann Zustände erzeugen, die schwer handelbar sind. Und wenn ich da keinen guten Lehrer habe, ja, dann bin ich schlecht dran. Da kann ich mich leicht auch mal überlasten. Da muss ich noch nicht mal eine Droge für nehmen. Ja? Deswegen sage ich also Kundalini-Yoga nicht ohne guten Lehrer und psychedelische Drogen nicht ohne Begleitung und auch nicht also nicht erwarten, dass man da irgendwas erkennen könnte dadurch. Das ist ganz wichtig. Man kann dort, glaube ich, nicht erleuchtet werden, auch wenn da manche Leute das glauben oder auch mal gesagt haben, es ist unmöglich. Erleuchtung kann nichts bringen, denn es ist schon. Ja, Erleuchtung ist schon. Oder die wahre Natur, passen wir in dem Kontext, ist schon. Die wahre Natur ist immer. Die ist sogar jenseits von Sein oder Nichtsein. Weder ist das Absolute, noch ist es nicht. Ja, also das ist so unbeschreiblich. Und keine Droge der Welt kann das bringen, weil es eben, wie gesagt, unvermeidlich ist. Ich kann allerdings diese Identifikation, die mich irgendwie beeinträchtigt, weil wie das Genießen des Absoluten verhindert, kann ich durchlöchern damit. Ja, das ist eine Methode. Aber ich nenne hier jetzt keine Substanzen. Tut mir leid, kann ich nie machen. Geht nicht. Keine Werbung. Und nochmal ein Hinweis auf, es ist ein gefährlicher Weg und ich wäre fast dran zerbrochen um ein Haar. Also es gab eine ganz schlimme Lebenskrise, 1,5 Jahre lang, Burnout quasi, eine Art Burnout-Zustand, der durch diese Drogen verursacht wurde. Und das, ja, hätte auch anders enden können, also dass ich also länger in der Klinik hätte sein müssen oder so. Zum Glück ist es nicht passiert, aber es ist nicht unbedingt empfehlenswert. Nur mit guter Begleitung und großer Vorsicht zu genießen.
Fuk Moni schreibt, darüber sprechen geht eigentlich nicht, trotzdem spricht es.
Ja, genau. Ja, natürlich kann man drüber sprechen. Also, na klar kann man drüber sprechen, nur das drüber reden ist es ja nicht. Also, das deutet ja nur darauf hin. Deswegen haben wir einige, gibt da so Buchtitel auf Pointers, heißt so ein Buch, ja. Hinweise, Pointers, Zeiger. Ja, der Finger, der auf den Mond zeigt, ist nicht der Mond. Ja, und doch ist es so, ich habe das auch immer als hilfreich empfunden, als ich 1998 Advaita Vedanta kennenlernte und diese non-duale Philosophie kennengelernt habe oder dieses non-duale Konzept, da sind mir unglaubliche Steine vom Herzen gefallen, also so spirituelle Konzepte, die sich da breit gemacht hatten, ja, die mich sehr, also Karma und Wiedergeburten, das hat mich damals alles, ich hatte so das Gefühl, das geht nicht. Ich kann das gar nicht schaffen. Wie soll ich denn mein Karma letztlich ausleben, ohne Neues zu erzeugen? Ja, das kann ja nur zur Wiedergeburt führen. Und so hatten mich diese Konzepte ziemlich so runtergezogen und dann habe ich Advaita Vedanta kennengelernt und die haben gesagt, vergiss das. Vergiss mal Karma, vergiss Wiedergeburt, denn du bist bereits, was du suchst. Und du kannst das nie verlieren. Und ich habe das Gefühl damals sofort, dass das für mich Gültigkeit hat. Also als diese Leute gesagt haben, du bist unvermeidlich das Absolute. Das, was du suchst, bist du schon. Und du wirst es niemals finden können in dem Sinne. Da war für mich, das war für mich eine Riesenerleichterung, muss ich sagen. Und dann auch, als ich später dann Satsang kennengelernt habe, auch, ich habe eigentlich dann gleich selber angefangen mit Satsang im Jahr 2000, was da eigentlich noch viel zu früh war. Aber ich habe dann auch, war auch in Satsangs von anderen Leuten teilweise, und ja, es ist eine super Sache eigentlich. Es ist einfach so diese Versicherung des Göttlichen. Also, das wirklich so, klar ist, es ist kein, wenn man so, ich habe immer früher, ich weiß noch, wie ich als Kind und Jugendlicher auch noch immer gebetet habe. Da habe ich dann immer, wenn ich besonders verzweifelt, habe ich immer gesagt, Gott, wenn es dich denn gibt, dann mach doch bitte so und so und so. Ja, so waren meine ersten Gebete. Ne? Also für mich war Gott die Illusion. Ja, und die Welt war total real. Und jetzt, heute ist für mich Gott die absolute Wahrheit und die Welt ist eine Illusion. So, ja, das.
Christopher schreibt, danke für deine Offenheit.
Gerne. wenn er für mehr Menschen empfänglich wäre. Ich würde am liebsten durch die ganze Welt rennen und laut schreien, legt alle Waffen weg, ihr braucht niemanden zu töten. Es gibt keinen Grund für Gewalt, es gibt keinen Grund für Hass. Es ist nur Liebe. Das ganze Universum ist nur aus Liebe entstanden. Ich würde es am liebsten allen glauben, aber die meisten Menschen sind dafür nicht empfänglich für solche Botschaften.
Moni möchte wissen, gibst du Satsang? Wenn ja, wann und wo?
Also im Moment gebe ich gerade jetzt hier Satsang. Wir sind jetzt gerade hier im Satsang. Ja, das ist auch eine Form von Satsang. Aber ich verstehe die Frage schon. Ich habe jetzt keine feste Satsang-Gruppe oder so. Aber ich bin immer bereit, mich... Momentan sind es eher Einzeltreffen so. Und so kommt mal jemand. Und dann kann man sich hier in Lüneburg treffen. Oder was auch gut geht, ist über Bildtelefonie oder über normales Telefon, Telefongespräch einfach. Oder Skype oder Zoom oder wie auch immer. So, das ist so, Satsang ist einfach in dem Moment, wo sich zwei Menschen miteinander verbinden, mit diesem Thema sozusagen, angesichts der Wahrheit sozusagen, ist Satsang. Also jetzt ist auch Satsang. Ich hatte mal jetzt im letztes Jahrzehnt, sag ich mal, von 2015 ging das, glaube ich, los in Bremen, da hatte ich eine regelmäßige Gruppe in Bremen. Das lief bis kurz vor dem Lockdown, bis kurz vor Covid. Und dann war ja Lockdown und so, dann war alles irgendwie abgestorben und seitdem... Jetzt habe ich noch nichts wieder, hat sich noch nichts ergeben. Aber ich bin auch gern bereit, wenn ein paar Leute zusammenkommen so. Aber wenn ich jetzt woanders hinfahren soll, dann müssten halt schon die Fahrtkosten wieder reinkommen dann. Ansonsten biete ich das ja immer frei an, also auf freier Spendenbasis, also ohne Erwartung, ohne Spendenerwartung auch. Ich biete es einfach so an. Und wenn Kosten entstehen, sollten die natürlich wieder reinkommen. So dass, wenn ich jetzt in eine andere Stadt fahren würde für einen Satsang, dann müssten da schon ein paar Leute sein, die dann auch teilnehmen und vielleicht was spenden. So, das ist das. Im Grunde müsste man das dann organisieren. So. Aber ich mache dafür nichts weiter. Also ich mache jetzt keine große Promotion für mich oder so. Ich bin eigentlich, stehe auf dem Standpunkt, so Satsang ergibt sich, wenn ich vor die Tür gehe. Wenn ich mit meinen Nachbarn rede, ist auch Satsang. Ja, Wahrheit wird immer geteilt eigentlich. Wobei dieses Satsang als Konzept meint eben, dass man auch so das thematisiert eben. Aber zusammen sein, also eigentlich heißt es ja vom Wort her zusammen sein in Wahrheit und das ist immer. Wir sind immer zusammen in Wahrheit, auch wenn man es nicht weiß. Aber ich, das ist vielleicht nochmal so als Hinweis auf meinem YouTube-Kanal. Ist unter der Kanalinfo sind meine Kontaktdaten, Postadresse, Telefonnummer, Festnetztelefonnummer und E-Mail-Adresse. Wenn ihr Interesse habt an einem Gespräch, also an etwas näheren Satsang sozusagen, per Telefon oder Skype oder auch durch ein Treffen, dann schickt mir eine Mail, dann können wir einen Termin abmachen. Da freue ich mich immer drüber. Aber bitte mit ohne Termin geht's nicht. Ich meine, man kann mich auch so anrufen, aber das ist so ein bisschen, da habe ich dann meistens keine Zeit oder keine längere Zeit. Und ich möchte ja auch, wenn jetzt so ein Telefongespräch, das kann dann schon mal ein paar Stunden dauern auch, je nachdem. Aber nochmal, da ist keine finanzielle Erwartung dahinter. Es ist vollkommen frei und man kann was spenden, wenn man will, muss man aber nicht. Und ich denke, das ändert auch nichts, wenn jemand nichts gibt, ändert überhaupt nichts. Das habe ich vollkommen, mittlerweile ist es für mich völlig egal, da was kommt oder nicht.
Karin Anna schreibt, Jens, danke, ich will nur lieben.
Das letzte, lieben. Ich will nur lieben. Ja. Ja, guter Weg, ja. Der Weg der Liebe, ja, absolut. Bhakti, Liebe. Ja, das ist auch, es ist ein sehr, dieser Herzensweg ist an sich ist ein sehr schöner, weil er einen auch automatisch immer so ein bisschen aus dem Kopf rausbringt. Ja, also, wenn man hier hinfühlt, dann ist, da ist es warm, ja, das ist die Liebe. So, da komme ich auch aus dem Kopf ein bisschen raus. Mein Guru, der sagt ja, sein Baba hat immer gesagt, Gott ist Liebe. Und Liebe ist der beste Weg zu Gott, hat er immer gesagt. Verbring den Tag in Liebe, lebe Liebe. Ja, das mit der Liebe habe ich auch erst ganz zum Schluss so richtig realisiert. Lange Zeit war mein Fokus so mehr auf dem Konzept der Wahrheit eben. Und wenn dann so die letzte Ego-Geschichte dann endgültig weg ist, dann bleibt nur noch Liebe irgendwie so als Wahrnehmungsqualität. Das ist alles Liebe. Das ist wunderschön. Wobei das nicht eine Emotion ist, ne? Also es ist so irgendwie so eine Art, es gibt schon, man muss das schon ein bisschen, wenn wir drüber reden, unterscheiden zwischen absoluter Liebe und relativer Liebe. Ne? Also relative Liebe ist bedingt, also die braucht Bedingungen. Ich liebe dich jetzt als Partner meinetwegen, wenn du so und so bist und so, dann kann ich dich lieben. Wenn du anders bist, kann ich dich nicht lieben. Das ist nicht, das ist relative Liebe, ne? Und die wirkliche spirituelle absolute Liebe, die ist bedingungslos. Ja, der schlimmste Serienkiller wird von Gott genauso von der Wahrheit sozusagen oder von Gott genauso geliebt wie der heiligste Jesus überhaupt. Ja, die Liebe Gottes oder diese absolute Liebe ist für alles gleich. Ja, diese Liebe schafft urteilt nicht und schaut auch nicht, also die unterscheidet nicht, was sie liebt. Ja.
Sebastian schreibt, wenn du deinen Körper bzw. Hände eine Zeit anstarrt, hast du da ein Gefühl, da passt was nicht, besonders auf LSD gemerkt.
Ja, Sebastian, danke für die Frage. Nee, eigentlich nicht so. Ich habe das nicht ganz verstanden. Also, ja, ich meine, auf der Substanz, die du da eben genannt hast, da kann einem alles, da kann einem ziemlich viel merkwürdig vorkommen. Und auch, also in meinen dollsten Erfahrungen, da war ja gar kein Körper mehr da. Da war ich kein Körper mehr. Da war überhaupt nicht mehr da. Und das war immer so, wenn das dann nachließ, ne, dann war das wie so ein, ich habe das so erlebt, richtig wie so ein Vogel, der von oben so langsam so runtersegelt. So. Und dann unten ist das Ego, da unten ist der Körper. Da habe ich mich irgendwann gesehen, so, oh Gott, der Penner bin ich. Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich wieder in diesen Körper hier rein. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das war mal so, das fing dann so an, so, da kamen so Gedanken, so, irgendwie immer, wie war das noch? So. Kann es denn sein, dass ich das bin hier? Dieser, kann das sein? So, und dann habe ich meine Hände so angeguckt und habe gedacht, nee, ne, das kann doch nicht sein. Das gibt's doch gar nicht. Ja, das habe ich schon so erlebt, ja. Und dann im Rausch habe ich mich auch mal gefragt, wieso zweifle ich eigentlich an der Erleuchtung? Weil die ist doch das Selbstverständlichste der Welt. Alles ist erleuchtet. Ja, das habe ich zuerst auf dieser Substanz realisiert. Also so phasenweise, vorübergehend, eben nur, aber nur wenn die wirkt eben. So. Danach war dann wieder alles so wie vorher auch. Da habe ich mich immer gefragt, wieso bin ich wieso zweifle ich eigentlich immer, wenn ich nüchtern bin? Aber wenn ich denn nüchtern war, habe ich wieder gezweifelt. Aber jetzt so in der Nüchternheit, nö. Also ich bin dieser Körper nicht mehr oder weniger als dieses Stativ, was jetzt hier vor mir steht und das Smartphone und das, was ich hier sehe, mein Raum. Ich bin das alles gleichmäßig so, gleichermaßen, wollte ich sagen, gleichermaßen. Nee, das ist kein komisches Gefühl. So, es ist nicht wahr. Ich weiß, dass es letztlich nicht wahr ist, dass ich bin darauf nicht begrenzt. So. Und das ist mehr, was so ein bisschen interessant ist, was ich auch schon mal erwähnt habe früher, ist, dass es so ein bisschen so ein Gefühl, als wäre diese Person hier, dieser Jens, für mich, wie so ein alter, als hätte ich ein Haustier. So. Als würde ich hier immer so, muss hier immer so einen Menschen füttern jetzt. So, der muss gefüttert werden, der Körper, der muss schlafen. Er braucht frische Luft mal ab und zu. Und ja, das ist so ein Leben, so wie ich habe hier ein Haustier zu versorgen. Noch, solange der Körper lebt eben. Ja. Also ich brauche kein Haustier, ich bin mein eigenes. Er würde jetzt wahrscheinlich, ein Psychiater würde sagen, oh, schwerer Fall von Dissoziation, Abspaltung und so. Aber ich fühle mich ganz gut damit. Das ist eigentlich ziemlich entspannt, so zu leben. Ja. Und was da ist, ist eben so für den eigenen Körper, ist genauso eine Liebe da wie für alles andere auch. So, also da ist kein Unterschied so. Also ich bin am Wohlergehen von diesem Jens hier, der jetzt hier sitzt, durch den geredet wird, bin ich genauso ich. Also das, was ich bin, ist genauso in Liebe damit oder in Liebe zugewandt wie allem anderen auch. So, also ich würde mich jetzt selbst auch nicht schlechter behandeln als andere, aber ich würde auch andere nicht schlechter behandeln als mich selbst. So. Weil das für mich einfach kein Unterschied ist. In dem Sinne gibt es ja auch mich und die anderen gar nicht. So, das ist irgendwie alles das. So. Ja.
Rukmoni schreibt, da melde ich mich, also in Bezug auf Satsang geben, mit dir allein.
Ja. Gerne. Ja, gerne. Freut mich sehr. Schick mir eine Mail einfach und da gibt es auch keinen Newsletter und so, also gar nichts. Ich gebe die E-Mail-Adresse auch nicht weiter oder so, also braucht da gar keine Sorgen zu haben. Ist alles vollkommen vertraulich und gut aufgehoben. Schick mir eine Mail und dann können wir einen Termin abmachen. Ach ja. Oh Mann, das ist auch ganz schön anstrengend, so hier auf dem Kissen zu liegen. Mal die Beine ein bisschen ausstrecken. Wie sieht's aus? Weitere Fragen?
Sunny schreibt, ja, ich kenne diesen Zustand. In der Psychotherapie wurde ich auf Dissoziation aufmerksam gemacht und dass ich mich als außenstehend sehe.
Danke dafür, ja. Ja, es gibt tatsächlich so dissoziative Zustände, die mich jetzt, die man jetzt nicht unbedingt Erleuchtung nennen könnte. Es gibt da schon so ein paar Krankheitsbilder auch. Wobei ich jetzt dich da jetzt nicht, es hörte sich eher so an, als wäre das auch so ein, ja, denn, also man hat ja auch bei Ramana Maharshi, da haben einige Leute gesagt, wenn der im Westen so gewesen wäre, wie er da in Indien gesessen hat, dann hätten sie ihn in eine Klinik gebracht. Also hier wäre er in eine Klinik gekommen, und da haben sie einen Ashram für ihn gebaut, ne? So. Und das sind so eben auch diese kulturellen Landschaften, in denen wir leben. Es wird hier halt sehr, wir leben hier in einem sehr materialistischen, rationalistischen Weltbild sozusagen, in einem kollektiven Weltbild. Ja, das ist ja sehr, sehr vorherrschend hier. Rational, materialistisch. Ja, und dann, das ist eben nur eine Ebene, ja. Also die Inder sagen, es gibt drei Welten: hochstofflich, feinstofflich, kausal. So, drei Welten. Und diese drei Welten sind alle drei gleich real. Für den Mystiker sind die drei Welten gleich real. So, was aber vorwiegend erlebt wird im Wachzustand, ist eben die physische, grobstoffliche Welt. Und der Diskurs hier in Deutschland ist ja auch immer noch, dass alles Weitere so doch recht zweifelhaft ist und Esoterik hat dann immer so gleich so einen negativen Touch und so, ja. Aber davon nicht irritieren lassen. Ja, es ist überhaupt keine Abspaltung, sondern es ist letztlich weder non-dual noch dual. Also es ist so vollkommen frei, ja. Die Wahrheit ist vollkommene Freiheit. Und da ist eigentlich gar nichts gespalten. Nur wenn ich jetzt so dieses Alltägliche so, ja, betrachte, so, wenn ich das versuche, so in Worte zu fassen, so dieses persönliche Erleben, was ja auch noch, was ja da ist im Wachzustand, so, dann ist das so, als wäre man, so, es ist so, ja, es ist wirklich so, wie, als würde man sich um jemand anders kümmern. Also, irgendwie bin ich das hier nicht mehr. Und gleichzeitig bin ich es doch. Und gleichzeitig bin ich auch alles andere und alles andere nicht. Also es ist so sowohl sein als auch nicht sein gleichzeitig. So. Und das ist so, je nachdem, wo man jetzt so gerade den Fokus drauf legt, dann erscheint das mal mehr so, bin ich es nicht. Also man kann es negativ sehen, kann es positiv sehen, dann bin ich alles.
Sunny schreibt noch weiter, fühle mich aber auch sehr wohl in diesem Zustand und habe keine Probleme damit.
Genau, das ist nämlich immer, danke Sunny, das ist ein wichtiger Hinweis, wenn man sich wohlfühlt damit, wenn sich das gut anfühlt, dann ist das meistens keine Krankheit. So. Bei mir war das im Jahr 2000 zum ersten Mal, dass sich das länger so eingestellt hat, so ein non-duales Gewahren schon damals in so mit gewissen Einschränkungen, wie gesagt, nur auf den Wachzustand begrenzt, so. Aber im Wachzustand war ich eigentlich immer irgendwie total das, ja, immer eins mit allem so, ja. Das fühlte sich aber auch gleichzeitig so an, als wäre ich nicht mehr diese Person. Also, als würde es sie gar nicht geben, so die Person. Und wenn ich da bin ich mal beim Therapeuten gewesen 2003, und da hat der gesagt, passen Sie auf, zu welchem Arzt Sie gehen, weil die klassischen Psychiater weisen Sie sofort ein. Der hat einen Ich-Verlust und das ist Psychose und das wollen die gleich behandeln. Wenn man sich damit richtig schlecht fühlt, wenn man darunter sehr leidet, dann sollte man sich vielleicht helfen lassen. Aber wenn sich das gut anfühlt, ja, dann ist es ein Hinweis darauf, dass es die richtige Richtung eigentlich ist.
Karin Anna schreibt, in vielen Kulturen arbeiten die Schamanen mit dem Fliegenpilz zur Heilung von Körper, Geist und Seele.
Danke, ja, für den Hinweis. Ja, ja, auch eine psychedelische, nee, Pilz ist keine Pflanze, also Pilz ist kein Tier und keine Pflanze, so ein Pilz halt. Ja, habe ich selber noch nicht probiert, wie gesagt. War mir zu gefährlich bislang, mache ich auch nicht, ist mir zu gefährlich. Ich hatte mal Fliegenpilze gepflückt, richtig schöne hatte ich hier, und dann wollte ich die trocknen und dann sind die alle vergammelt und Quatsch, nicht vergammelt, die hatte ich zu feucht weggepackt irgendwie und dann sind die alle verschimmelt, ja, ganz schnell verschimmelt. Gut, dass es weg ist. Ja, das machen Schamanen, ne? Also wobei da nochmal der Hinweis, die Schamanen, die wissen damit umzugehen. Und das ist teilweise so, dass die Patienten oder die Anhänger oder die Menschen, die mit den Schamanen zu tun haben, die trinken teilweise den Urin von denen. Weil dadurch, dass das durch den Schamanen einmal durchläuft, bleibt viel von dem psychedelischen Wirkstoff vom Fliegenpilzblatt erhalten, aber das Gift geht raus. Ja, der Schamane filtert das Gift schon raus und dann kann der vielleicht nicht so firm ist in der Richtung, ist das dann für den nicht so gefährlich. Aber ich habe das nicht ausprobiert, muss ich sagen. Ich habe das nur von gelesen, dass es das gibt. Aber wie gesagt, da auch nochmal, der Schamane ist ja die Begleitung. Und diese, wenn man das macht, hat man da Leute um sich. Ja, also nicht das alleine machen. So. Auf gar keinen Fall. Und schon gar nicht mit giftigen Sachen. Also.
Mozi schreibt, gab es für dich sowas wie eine dunkle Nacht der Seele?
Ja, also ich könnte fast sagen, seit meine Depressionen eingesetzt haben im Alter von 14 Jahren, ja, war das in Phasen dann immer so eine einzige dunkle Nacht der Seele, kann ich sagen. Ja, absolut. Und die ging immer wieder, ne? Also die kamen dann später seltener, dafür aber immer länger. So. Die längste Depression, die ich hatte, das war vielleicht so die eigentliche, das war sozusagen der Höhepunkt, könnte ich sagen, der dunklen Nacht der Seele. Das war bei mir diese Burnout-Depression, die ich schon erwähnt hatte. 1,5 Jahre lang. Und das war wirklich so, da habe ich echt gedacht, das hört nie wieder auf. Das ist jetzt was anderes. Und dann war ich irgendwann völlig durch damit und habe nur gedacht, also, boah, wie schaffe ich das bloß, mich jetzt nicht umzubringen? Wieso? Aber ich habe es geschafft. Ich habe es einfach, es war einfach, ich wusste, dass es keine Option ist. Ja. Und das war wirklich so, nachdem ich schon lange, also mehrere Jahre geglaubt habe, voll verwirklicht zu sein. So, und dann kam plötzlich dieser Zusammenbruch. Wow. Und das war wirklich, das war so ein Gefühl von mit allem gescheitert zu sein, mal wieder auf eine Erleuchtungsillusion reingefallen zu sein und dann auch noch krank zu werden, nicht mehr schlafen zu können. Alles ging den Bach runter, alles ging den Bach runter. Ja, das war die eigentliche dunkle Nacht der Seele. 1,5 Jahre lang die Hölle pur irgendwie. Und am Anfang hatte ich auch noch so komische Träume immer so. Da hatte ich schon Angst vorm Einschlafen, weil ich manchmal so komische Träume hatte, so ganz merkwürdige Träume. Ich würde im Boden versinken und so. Ich wäre auf so einem Waldweg auf einmal und da war gar kein Körper mehr, aber ich war auf einmal dieser Waldweg da. Ich war der Weg dann plötzlich da so. Ich war eben im Boden irgendwie drin und konnte mich nicht bewegen und all solche Sachen. Boah. Also ganz finster. Ganz finster.
Sunny schreibt, danke Jens, tut gut. Ja, es ist in Wirklichkeit nichts gespalten.
Nur durch den denkenden Verstand kommen Konzepte, Identifikation und das Gefühl der Dualität wird im Verstand erzeugt. Und wenn der Verstand inaktiv ist, im Tiefschlaf oder im Schlaf zum Beispiel, dann gibt es auch keine Dualität. Dann gibt es nur das, was ist. Das, was du bist. Was du auch nicht vermeiden kannst. Und das, was nicht denkt. Ja, das Denken, ich brauche nicht zu denken. Im Schlaf wird ja nicht gedacht. Und dennoch ist da alles. Bist du da vollständig das, was du bist. Nur den denkenden Verstand darf man dazu nicht fragen, weil der hat ja keine Aufzeichnung. Der hat da nichts. Das Einzige, was der Verstand aufzeichnet, ist eine Lücke quasi, ja, dass da eine Zeit lang Inaktivität war. Aber das Eigentliche bist du immer, auch im Tiefschlaf. Das ist auch wichtig. Also wenn das nicht konstant durchgeht, konstant, dann ist es eben noch nicht so. Ich habe das schwankt ja auch bei mir so über die Jahre, mal mehr, mal weniger. Auch Phasen des Einheitserlebens waren ja da und dann, als ich dann mal so paar Monate so ein Einheitserleben hatte mal am Stück, da habe ich dann echt geglaubt, das ist es jetzt. Das ist die Erleuchtung. Und das war aber drogenbedingt, leider. Manche Substanzen wirken sehr lange nach. Das darf man nicht vergessen. Da kann man sehr leicht in so, man kann sich sehr leicht so in eine Illusion schießen mit solchen Sachen. Weil diese Erlebnisse können unglaublich bombastisch sein. Ja? Also das kann überwältigend sein, was man da erlebt. Und dennoch daraus zu machen, dass das ist Erleuchtung und so, das nein. Denn für Erleuchtung kannst du nichts tun. Ja? Du kannst es auch nicht vermasseln. Du kannst weder was dagegen noch was dafür tun. Es ist einfach überhaupt nicht auf dieser Ebene, auf dieser dualen Ebene ist es überhaupt. Also, ja, die Dualität ist ein Ausdruck, würde man sagen, der Non-Dualität am Ende oder des Absoluten, ja, oder so eine Art Spiegelbild. Oder.
Jens, gibt es irgendetwas, was du empfehlen würdest bei einer Überaktivität des Verstandes?
Ja. Also die eine Möglichkeit ist, den Verstand sozusagen müde zu agieren. Ja, also genauso, wenn ich jetzt Bewegungsdrang habe, dann laufe ich 10 Kilometer und dann habe ich aber totales Glück. Also dann habe ich aber sowas von Wohlempfinden auf der Couch, wenn ich ganz still liege danach. Ne? Und das mit dem Verstand ist es ähnlich, wenn ich jetzt zum Beispiel mich sehr intensiv geistig beschäftige, mit Schachspielen zum Beispiel oder mit anderen Dingen, wenn ich den Verstand quasi ausagiere, ja, wenn ich dem so viel zu tun gebe, dass er so richtig anfängt zu rauchen, ja, dann werde ich irgendwann so richtig loslassen, automatisch. Ja, das wird automatisch dann stille Phasen auch geben im Kopf, vor Erschöpfung. Das ähnliches Prinzip ist das Prinzip der Zen-Koans zum Beispiel. Ich kann mir ein Paradoxon, also eine paradoxe Frage aussuchen, die ich dann versuche zu beantworten. Ja, zum Beispiel ist ein berühmtes Zen-Koan ist, wie ist der Ton einer klatschenden Hand? Ja, also so ist mit beiden Händen, aber wie ist der Ton einer klatschenden Hand? So. Und das läuft dann so im typischen Zen-Kloster, da, wenn der Meister den Schüler dafür geeignet hält, dann gibt er ihm dieses Koan und verlangt von ihm, dass er das löst, dass er damit eine Antwort kommt beim nächsten Mal. So. Und im Verstand, im Denken gibt es keine Antwort. Aber der Verstand beschäftigt sich dann damit, wie, man könnte sagen, soll jetzt nicht abwertend klingen, aber wie ein Hund, der einen Knochen kaut. So. Und dann ist der Mind beschäftigt mit dem Koran, ja, und das kann dann so intensiv werden, dass es zu so einem Zusammenbruch irgendwann kommt. Dass diese mentale Tätigkeit in die Stille sozusagen zusammenbricht. Und dann nur noch Stille erlebt wird plötzlich. Also wenn man viel Verstandesaktivität erlebt selber, dann sollte man die auch irgendwie nutzen. So. Also das Ausagieren.
Ja, das ist ein wertvoller Tipp. Vielen Dank, Jens.
Gerne.
Der Sebastian schreibt, wie gehst du mit schlechten Ereignissen und Situationen um? Es ist, wie es ist, Gefühle immer neutral oder kommt kurz ein Gefühl, das du fühlen musst, um es loszulassen?
Ja, danke dafür. Wie gehe ich damit um? Also oft auf dieser menschlichen Ebene bin ich genauso berührt und bestürzt wie jeder andere auch. Über menschliches oder tierisches Leid oder überhaupt. Ja, wenn Leid oder Schmerz passieren irgendwo, schlimme Dinge passieren, dann bin ich so als Mensch, so als Person, die ich ja nicht bin letztlich, aber die ja irgendwie hier so weiter rumhampelt im Leben, bin ich genauso betroffen und mitfühlend oder ja, es ist eigentlich über das Vorherrschen ist eigentlich so Mitgefühl. Immer so. Das ist so das Vorherrschende. So richtiges Mitgefühl, so ein ja, Wunsch könnte man fast sagen, oder so also eine Art, ja, so ein Gefühl, so möge es doch dem anderen besser gehen, oder möge es doch besser gehen. Das gilt natürlich auch für mich. Also wenn es mir jetzt ganz persönlich schlecht geht, dann ist ja auch diese innere Liebe, die dann versucht, wie gesagt, ich mache da keinen Unterschied mehr, ob das jetzt diese Person hier ist oder jemand anders ist. Ich habe dasselbe Mitgefühl mit dieser Person wie mit allen anderen auch. So. Also eigentlich so die vorherrschende Qualität bei überhaupt bei sämtlichen Erleben ist Mitgefühl, kann ich sagen. Und Liebe. So, davon ist das alles getragen. Und letztlich von der Klarheit, dass das nur ein Traum ist. So, dass es nicht wahr ist. Also das schöne Erleben wie das schlimme Erleben ist alles nicht wahr. Das ist alles, alles nur Story, alles nur Film, Spiel. Ja. Man kann es eben genießen, den Traum, also auch das Negative genießen, in Anführungsstrichen, kann man schon. Oder man stellt sich eben total dagegen. So. Aber ich kann es erst genießen, wenn ich wirklich für mich realisiert habe, dass es ein Traum ist. Sonst reißt es mich natürlich weg. Wenn ich mir vorstelle, früher habe ich ja geglaubt, dass die Welt real, habe ich ja vorhin schon gesagt, nicht? Früher war die Welt real und Gott war für mich möglicherweise eine Illusion. Heute ist für mich die Welt eine Illusion und Gott ist für mich die absolute Wahrheit, die ich ja selber auch bin. So. Und wenn du das für dich klar hast, dass hier das, was hier täglich passiert, eine Art Traum ist oder eine Illusion oder Spiel ist, dann kann es dich einfach nicht mehr packen. So, du bist halt immer dieses, was davon nicht berührt wird. Und das ist auch immer so ein Erleben, dass das, was ich wirklich bin, davon überhaupt nicht berührt ist. Alles, was aber davon kommt, von dem Absoluten, das ist eigentlich nur Mitgefühl und Liebe. So, das ist so die erste Ausdrucksform davon.
Mutzi schreibt, kam die dunkle Nacht der Seele bei dir nach der Todeserfahrung bzw. Nirvana-Erfahrung? Ich hatte das Anfang des Jahres und bin immer noch nicht ganz fit. Die Orientierungslosigkeit ist echt heftig.
Nee, bei mir war das eigentlich vor der eigentlichen dauerhaften Ego-Losigkeit so. Davor war das ja. Es ist ja auch, die dunkle Nacht der Seele ist ja eigentlich auch so definiert, dass man sagt, man hat noch nicht vollständig realisiert, was man wirklich ist, aber man weiß auch, dass, was man früher glaubte zu sein, nicht stimmt, nicht real ist. Also man hängt dann so zwischen den Stühlen, das ist so dieser Zustand. Ja, man weiß genau, man ist nicht dieser Mensch eigentlich, aber man weiß auch noch nicht, was man wirklich ist. Man ist da noch irgendwo in so einer Art, bei mir war es ja diese Zeugenidentifikation noch, die sehr subtil noch vorhanden war. Und ja. Und ja, was heißt Nirvana? Also ich habe ja verschiedene spirituelle Ekstasen erlebt, ganz viele insgesamt. Ne? Und diese temporären Durchbrüche, so Ekstasen, ja, die sind ja nicht das Eigentliche. Das sind ja nur so vorübergehende Eindrücke. Also es ist ja zeitlich begrenzt. Solange es zeitlich begrenzt ist, kann es das nicht sein, weil die wahre Natur, die wir alle sind, ist zeitlos. Ja, die ist einfach zeitlos. Die ist einfach immer und ewig. Und vor jeder Zeit und nach jeder Zeit und während der Zeit. Ja, wenn ich das so rückblickend betrachte, ist das tatsächlich anderthalb Jahre so bis Mitte 2019 dann. Und dann waren noch mal 3 Jahre so, bin ich noch mal so durch die Gegend gedümpelt so. Und dann 22 war dann das Eigentliche dann passiert. So.
Karin Anna schreibt, neurogenes Zittern hilft mir sehr aus dem Verstand heraus.
Okay, das kenne ich jetzt nicht weiter so als Technik oder kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen. Neurogenes Zittern? Kann ich nicht zu sagen. Ehrlich gesagt, kenne ich so als Konzept nicht und habe es auch noch nicht ausprobiert. Ja, ich sehe auch gerade, wir nähern uns so langsam unserem Veranstaltungsende leider. Ja.
Ja, vielen Dank, Jens, für das Beantworten unserer Fragen.
Gerne. Freue mich sehr und auch vielen Dank nochmal fürs Vorlesen. Und ja, ich bin sehr gefreut, hier mit euch im Satsang zu sein und freue mich auch aufs nächste Mal schon, was ja sicherlich stattfinden wird.
Ja. Jens, es gibt noch einen Kommentar im Chat.
Gerne, noch haben wir ein paar Minuten.
Nopzi schreibt, bei mir gab es eine Art Läuterungsphase mit starken körperlichen Schmerzen. Nach und nach kommt mehr Frieden rein, aber immer noch nicht ganz durch.
Mhm. Ja, danke für die Offenheit. Ja, habe ich auch schon öfter gehört, bei mir waren es jetzt weniger körperliche Schmerzen, sondern ich hatte die mentalen Schmerzen eben durch Depressionen eben, ne? Und Angstzustände hatte ich auch schon und alles mögliche. So. war ich ein Wrack, war ich totales Wrack. Aber ich weiß auch, viele Menschen erleben das auch über körperliche Schmerzen. Ja, Schmerz ist an sich immer ein gutes, also spirituell gesehen ist das eine Triebfeder sozusagen. Ja? Also körperliches oder mentales Leid treibt einen automatisch in die Ernsthaftigkeit, in die Erkenntnis am Ende. Also das ist so, ich habe mal gesagt, so, als ich die Depression dann hinter mir hatte, so, da habe ich immer kapiert, so die Depressionen sind im Grunde so eine Art D-Zug zur Erleuchtung. Ja? Also karmisch gesehen, da wird so viel Negativität verbrannt in so einer Depression und ausgelebt, weggelebt, also schlechtes Karma sozusagen auch. Ich habe mich auch nach jeder Depression immer wie so gereinigt gefühlt, wie so geläutert gefühlt, regelrecht. Ne? Und das hat die Kraft gebracht, weiter fokussiert zu bleiben und dran zu bleiben am Eigentlichen. Ohne meine Depression wäre ich wahrscheinlich diesen spirituellen Weg nie so gegangen, weil ich an sich ein Genussmensch bin. Und ich hätte wahrscheinlich voll auf die Kacke gehauen, hätte viel Geld verdient und hätte ein schönes Leben gehabt, so, aber nur oberflächlich. Ich hätte mich um Spiritualität ohne dieses massive Leid der Depression hätte mich wahrscheinlich gar nicht drum gekümmert. Das wäre so ein anderer Lebensentwurf gewesen. Kann ich nicht, also wenn jemand so lebt, ich verurteile das überhaupt nicht, nur für mich wäre es halt so nicht passend gewesen. Und deswegen bin ich in gewisser Weise sogar dankbar für die Depression. Ja, also das muss ich wirklich sagen. In Indien gibt es Schmerz-Yogis, die sich absichtlich körperliche Schmerzen zufügen, weil sie eben den Schmerz eben auch nutzen wollen als Triebfeder, als Mittel zur Erkenntnis. Okay, gut. Ja. Dann sage ich mal, war schön mit euch hier und freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Aha, da ist noch jemand Neues. Kamera.